Radio 1. Nur für Erwachsene.
Der im österreichischen Tirol geborene Fotograf Gregor Seiler ist mein nächster Gast. Die Liste seiner Arbeiten, Ausstellungen sowie der dazu gewonnenen renommierten Preise ist wirklich seitenlang und sehr beeindruckend. Seine Spezialität sind komplexe Langzeitprojekte. Flankierend zu seiner am Freitag startenden Ausstellung The Polar Silk Road in der Alfred-Erhardt-Stiftung erschien auch schon ein gleichnamiges Buch im Kehrer Verlag. Ich freue mich wirklich sehr, ihn zu beidem hier heute bei uns begrüßen zu dürfen und bitte Sie um einen tosenden Applaus für Gregor Seiler. Herzlich willkommen. Schön, dass du es einrichten konntest.
Vielen Dank für die Einladung.
Top, gerne. The Polar Silk Road beschäftigt sich, ich fasse es mal sehr einfach, mit der wirtschaftlichen Nutzung der arktischen Regionen und den territorialen Ansprüchen der jeweiligen Anrainerstaaten. So, das klingt für mich spontan, nachdem ich das gelesen habe, nach zwei Sachen. Erstens, nicht zwingend nach einem Thema für Fotos. Ich fand die Themensetzung schon mal wirklich ungewöhnlich. Und B, wenn Fotos, stellt man sich vor, sehr viel weiß. So ist es auch. Aber das, was dann da zu sehen ist, du hast so abgefahrene Sachen fotografiert. Ich hätte aber gern erstmal in deinen Worten, worum geht's für dich bei diesem Projekt? Was ist da zu sehen und was hat dich da angetrieben?
Ja, sein Grundinteresse in der Arktis besteht schon länger. Ich habe auch bei anderen Projekten schon früher in der Arktis, beispielsweise in Sibirien, gearbeitet. Was mich aber hier bei diesem aktuellen Beispiel oder Projekt auch interessiert hat, sind diese gegenwärtigen Entwicklungen in der Arktis. Vor allem was gesellschaftspolitische Entwicklungen betrifft, aber eben auch wirtschaftliche und in Folge dann militärische Entwicklungen betrifft. Aufgrund der Klimaerhitzung, und ich muss dazu sagen, es war von Anfang an nicht das Ziel, ein Projekt über den Klimawandel oder die Klimaerhitzung zu realisieren. Habe aber relativ rasch festgestellt, dass diese Klimaerhitzung auch der Motor aller gegenwärtigen Entwicklungen ist. Zieht sich das Eis, wie wir wissen, auch immer mehr und immer schneller zurück. Und in der Arktis eben viel schneller, auch in der Antarktis, muss man dazu sagen, wie anderswo auf dieser Erde. Und das führt natürlich zu Konsequenzen. Das heißt, je weiter sich das Eis zurückzieht, desto schneller werden neue Rohstoffquellen frei. Desto eher werden diese Rohstoffquellen auch zugänglich, wecken dann Begehrlichkeit. Nicht nur, was die direkten arktischen Anrainerstaaten betrifft, sondern eben auch Nationen wie China. Und da kommen wir dann später dann auch noch einmal zum Titel dieses Projektes. Mhm. Und es führt dann auch zu geopolitischen Spannungen. Es gibt ein relativ großes Gebiet um den Nordpol, wo das Territorium nach wie vor nicht geklärt ist. Also wo verschiedene Anrainerstaaten Ansprüche erheben. Auch das führt zu geopolitischen Spannungen und in Folge dann zu einer massiven militärischen Aufrüstung. Und viele Menschen denken, sie wissen relativ viel über die Arktis. Ich habe aber relativ rasch festgestellt auch, dass das Wissen meistens oft einmal damit endet, dass die Arktis mit der Antarktis vermischt und verwechselt wird und das Südpol mit dem Nordpol. Und geschweige denn, was dann wirklich dort auch architektonisch passiert. Also man sieht auch in den Bildern vor allem architektonische Objekte, keine Menschen. Das ist so ein individueller fotografischer Zugang. Ich versuche stets, diese gesellschaftspolitischen Entwicklungen über die Spuren und Zeichen des Menschen zu transportieren, also über diesen Abbild selbst. Jetzt existiert nicht viel Architektur in diesen Breitengraden und das war von Anfang an auch klar. Das heißt, diese einzelnen Objekte spielen auch eine gewisse symbolhafte Rolle und stehen stellvertretend für diese Breite an Themenfeldern.
Ja, und das sind sehr beeindruckende Fotos. Da zeigt sich mal wieder, ich würde Sie da so gerne einfach, Sie könnten einfach drauf gucken und wären gleich ganz anders im Thema. Das ist so ein kleiner Nachteil von Radio quasi mit so einer visuellen Thematik, wie ich immer sage, lieber Gregor, wir tanzen hier ein bisschen Architektur im Radio für unsere Hörer und Hörerinnen. Aber ich glaube, wir können da genug Kopfkino lostreten, dass die so ein bisschen bei uns sind. Als erstes fiel mir natürlich mal, ich bin eine praktische Frau, ein, wie fotografiert man bei bis zu 55 Grad unter Null? Also wie funktioniert das technisch? Du musst doch so viel angehabt haben, da kann man doch nicht auf so einen kleinen Auslöser drücken. Erzähl doch einfach mal, wie widrig oder wie einfacher, als ich mir das vorstelle, ist denn das vielleicht?
Ja, man muss zuerst mal dazu sagen, das ganze Projekt ist auch Analogfotografie, also alle freien künstlerischen Projekte realisiere ich mit einer analogen Fachkamera, also umgangssprachlich Plattenkamera oder Großbildkamera. Das heißt klassisch wie im Wilden Westen mit Tuch über dem Kopf, reine mechanische Technik. Das ist ein Riesenvorteil, weil man kein Problem mit den Akkus hat, also bei diesen Temperaturen, auch wenn es Wärmetaschen gibt beispielsweise, kann man viel länger im Freien arbeiten. Natürlich auch hier friert irgendwann die Mattscheibe zu, es vereist dieses Schmierfett und dennoch hat man ein längeres Arbeitsfenster draußen. Ohne Polarkleidung natürlich kann man nicht arbeiten. Bei diesen Temperaturen gibt es innerhalb von kürzester Zeit massive Erfrierungen oder die Lunge vereist beispielsweise. Also das sind schon enorme Herausforderungen für den Menschen selber und auch für die Technik, mental und physisch.
Okay, ich unterstelle jetzt einfach mal, du bist mit bestmöglichem Gerät und Kleidung draußen gewesen. Wie lang ist denn dann das Arbeitsfenster? Also wie viel Zeit hat man denn, bevor es unangenehm wird?
Es hängt natürlich von den Wetterbedingungen ab. Also wenn es jetzt zum Beispiel massive Sturmfronten gibt, sind die kürzer. Also die längsten Arbeitsfenster waren doch bis zu 2 Stunden draußen. Das Hauptproblem ist eigentlich, dass Filmmaterial ab ca. minus 50 zerbröselt. Also das zerfällt eigentlich. Das ist eher die Problematik als die Kamera selber. Also mit der könnte man selber länger draußen arbeiten. Bitte mit 2 unterschiedlichen Filmmaterialien, also Planfilm und eben Rollfilm. Und gerade beim Rollfilm merkt man dann, wie der beginnt zu reißen. Das ist ein gewisser Erfahrungswert, den man dann mitbringen muss, um das ungefähr einschätzen zu können. Man arbeitet im Whiteout, man arbeitet massiven Sturmfronten oder auch das Ganze in Kombination mit Polarnacht. Das heißt, lange Belichtungszeiten. Das ist dann schon sehr herausfordernd, auch wirklich klare, scharfe Bilder mitzubringen. Und man muss auch dazu sagen, sehr oft sind diese Aufnahmen in Sperrgebieten, in militärischen Sperrgebieten entstanden. Das heißt, auch hier enormer Druck. Man weiß auch, man kann es nicht wiederholen, ja, das Ganze. Also wenn das Bild aus irgendeinem Grund verloren geht, dann ist das ganze Motiv verloren. Das ist auch so eine individuelle Philosophie, ein individueller Arbeitsansatz. Das schärft dann auch meine Wahrnehmung, mein Bewusstsein. Aber natürlich kann was passieren oder auch später im Labor dann. Das ist auch schon passiert und das ist natürlich ein Albtraum für jeden Fotografen, wenn man dann.
Aber brauchst du diese Form von Restrisiko vielleicht so ein bisschen oder gäbe es keine Möglichkeit, ein bisschen mehr zu eliminieren davon?
Natürlich ist ein gewisser Reiz auch da. Und ja. Ich fühle mich aber mit dieser Technik, mit der ich schon viele Jahre auch vertraut bin und arbeite, sehr, sehr wohl. Und dadurch lasse ich mich ja auch viel bewusster auf den Raum ein, auf das Motiv ein, auf die Geografie ein. Und das beeinflusst natürlich auch die Bildsprache. Also die Technik, der Zugang, die Auseinandersetzung mit dem Raum, das alles führt dann insgesamt zu einer sehr ruhigen Bildsprache, auch wenn die Arbeitsbedingungen oder auch die Inhalte oft sehr spektakulär sind und aufregend sind. Das Ziel ist stets eben, eine möglichst große Reduktion im Bild zu suchen, um das auch einem außenstehenden Betrachter oder Leser näher zu bringen und zu kommunizieren.
Ja, aber man könnte sagen, du reduzierst es aufs Maximum. Es ist wirklich so, es stimmt, die Bilder machen auch einen recht reduzierten Eindruck und trotzdem haben die eine irre Wucht und Bildsprache. Das ist wirklich toll. Wir plaudern weiter über Gregor Seiler und sein aktuelles Projekt The Polar Silk Road. Wie gesagt, das gibt's in Buchform und ab Freitag auch als Ausstellung zu erleben. Das werden wir noch ein bisschen vertiefen nach einem Song von Matt Corby, Vitamin. So, nach Matt Corby geht's zurück zu meinem Gesprächspartner. Gregor Seiler ist wirklich ein interessanter Mann. Er ist Fotograf, er hat viele Preise mit seiner Arbeit gewonnen und aktuell hat er uns eins seiner renommierten Langzeitprojekte beschert, wenn ich das mal so sagen darf. Er hat ein Buch und ab Freitag ist dann auch eine Ausstellung dabei mit Titel The Polar Silk Road, also die polare Seidenstraße, erarbeitet und teilt das gerade ein bisschen mit uns. Wir versuchen, dieses wirklich komplexe Thema, da geht's um geopolitische Spannungen, um Ausbau von militärischen Strukturen. Da geht es um sich verschiebende Ländergrenzen aufgrund des Klimawandels und viele andere Sachen. Und wie man das überhaupt fotografisch einfangen kann, war mir vorab ein Rätsel. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich alle möglichen Pressemappen hatte und natürlich auch Auszüge vom Buch betrachten konnte und habe gedacht, wow, okay, der Mann ist wirklich auf dem Punkt mit dem, was er macht. Du hast natürlich ganz, ganz irre aufwendige Recherche, die deinen Arbeiten vorangeht, bis du überhaupt mal ein Fotoapparat auspacken kannst. Und sicherlich ist es dann ja auch so, du hast gerade gesagt, fotografieren in Sperrgebieten. Ich könnte mir vorstellen, ab irgendwann muss man so einen Plan und Nägel mit Köpfen machen und dann ist bestimmt noch einiges in der Schwebe. Oder wie fertig Ist denn überhaupt so ein Plan für deine Arbeit vor Ort, in dem Fall in der Arktis, wenn du losfährst? Also wie ist das?
Ja, das ist richtig. Also bevor diese eigentliche fotografische Realisierung startet, gehen Monate, oft Jahre auch der Vorbereitung, der Recherche, der Organisation voraus. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig, ist aber ein wesentlicher Teil dieser Projekte, denn ohne diese Vorbereitung wäre die Umsetzung nicht möglich. Also die Zeitfenster sind insgesamt relativ kurz. Dieser fotografische Prozess nimmt im gesamten Projekt einen relativ kleinen Teil nur ein. Und natürlich muss man aber eine gewisse Flexibilität und Spontanität trotzdem, trotz dieser ganzen Planung und akribischen Vorbereitung mitbringen. Denn gerade in der Arktis sind die Wetterbedingungen oft sehr, sehr rau. Das Wetter ändert sich sehr, sehr schnell und man ist einfach auch von den Flügen natürlich abhängig. Wenn ich jetzt beispielsweise an Grönland denke, wo wir auf der zentralen Eiskappe gearbeitet haben, diese Versorgungsflüge finden mit der US Air Force statt und diese Hercules-Maschinen oder die Piloten fliegen nur auf Sicht. Das heißt, wenn schlechte Sicht ist, dann starten die nicht. Dann hat man die ganze Vorbereitung völlig umsonst dann betrieben, natürlich viel vorausfinanziert. Und das ist ein wahnsinniger Druck, der auf einem lastet und der dann erst abfällt, wenn man dann wirklich eigentlich die negative fertig entwickelt, dass man Labor heil zurückbekommt.
Okay, wie groß ist das Team, mit dem du das machst? Ich hoffe, du machst das nicht alles alleine. Wie viele Menschen stecken hinter so einem Projekt oder wie viele brauchst du, um das zu realisieren?
Also was jetzt die fotografische Realisierung betrifft, bin ich meistens alleine. Mhm. Natürlich bekomme ich oft immer wieder mal Unterstützung vor Ort seitens der Militärs oder auch der Wissenschaftler oder auch der einheimischen Bewohner vor Ort. Was dann die Produktion eines Buches betrifft oder der Ausstellung, sind das schon sehr, sehr große Teams, die dann temporär auch zusammenarbeiten, sonst wäre das nicht möglich. Aber das Arbeiten vor Ort ist deshalb, da passiert deshalb meistens alleine, weil es einerseits eben massive Kosten sind, das Ganze mit sich bringt und diese Projekte sind eigenfinanziert. Immer mit diesem Risiko, ob man das dann refinanzieren kann später, weil ich auch nie weiß, wie der Markt darauf reagiert. Und andererseits werden die meisten Genehmigungen, gerade was Sperrgebiete betrifft, nur für eine Person erteilt.
Ah, okay, auf, ja. Nicht nur zeitlich limitiert, auch noch, okay.
Genau, und das ist natürlich schon eine Herausforderung, weil dieses Equipment ist sehr, sehr schwer, also um die 30 Kilo. Und wenn man dann durch Schneestürme, durch Tiefschnee oder auf Berge raufstapft, geht das schon an die Substanz. Also muss schon physisch und mental sehr, sehr fit sein, sonst wäre das so nicht umsetzbar.
Hast du einen konkreten Plan, was du erzählen willst mit deinen Fotos oder wann du genug Fotos im Kasten hast? Also hast du so ein Gefühl dafür? Brauchst du das auch? Und kannst du auch gar nicht loslassen, bevor du nicht weißt, ich habe wirklich hoffentlich zumindest erstmal theoretisch alle Fotos in der Tasche, die ich auch brauche, um das Projekt so zu machen, wie es dir ja irgendwann mal vorschwebt?
Also es gibt natürlich schon ein genaues Konzept und eine gewisse Zielsetzung. Und mir ist es immer wichtiger, möglichst großes Spektrum aufzuzeigen in diesen Projekten, um auch diese Themenvielfalt möglichst überzeugend und verständlich herauszuarbeiten. Das heißt, diese Bücher und auch die Ausstellungen sind in der Regel sehr umfangreich. Es gibt dann irgendwo einen Punkt, wo ich dann feststelle, gut, dieses Volumen ist erreicht, um das überzeugend transportieren zu können. Bei diesem Projekt war das natürlich jetzt sehr, sehr schwierig auch, weil mich die Pandemie mitten in dem Projekt in der Realisierung erwischt hat. Das heißt, einige Reisen, die monatelang vorbereitet worden sind, beispielsweise Russland, in Sondersperrgebiete, Sonderpermits zu organisieren, das dauert Monate. Und einige Tage dann vor der konkreten Abreise sind die Grenzen dicht gemacht worden und ich habe dann natürlich irgendwie umdisponieren müssen, ich habe Alternativen suchen müssen, weil eben dieses Volumen noch nicht erreicht wurde. Und es ist dann trotzdem geglückt zu erschwerten Bedingungen und es hat trotzdem Schlupflöcher gegeben, auch wo die ganze Welt im Lockdown war, also trotzdem irgendwie zu reisen mit gewissen Auflagen. Und ich war dann sehr froh, weil ich dieses Volumen dann erreicht habe.
Okay, mein Blick zur Uhr sagt mir, wir kommen wahrscheinlich nicht mehr darauf, den Titel zu vertiefen, aber das mit der Silk Road und der Seidenstraße, es geht halt wahrscheinlich um die Rohstoffe und die Handelswege, die da thematisiert sind. Aber ich würde gerne auf jeden Fall zum Verständnis und damit die Leute auch wissen, worauf sie sich einlassen oder für was sie sich im Zweifel auch entscheiden. Inwiefern ist die Ausstellung analog zum Buch oder inwiefern unterscheiden sich die beiden?
Es sind natürlich zwei unterschiedliche Möglichkeiten oder Ebenen, eine Geschichte zu erzählen. Es sind unterschiedliche Dramaturgien. Also in einem Buch kann ich natürlich mit einem anderen Volumen arbeiten. Es ist viel umfangreicher. Ich kann diese Anzahl an Bildern in einem Ausstellungskontext auch in einer großen Ausstellungsräumlichkeit nie zeigen. Auch an der Wand. Natürlich, die Bilder an der Wand sind anders zu genießen, in einer anderen Dimension auch zu lesen, wie jetzt im Buch. Also ich würde jetzt nicht sagen, was besser funktioniert. Es sind zwei unterschiedliche Dramaturgien und es funktioniert beides für sich. Ein Vorteil beim Buch ist, dass man auch gerade bei dem Projekt mit viel Text arbeiten kann.
Du hast mit 8 Textern gearbeitet.
Was das Projekt anders oder noch einmal andere Zugänge ermöglicht zu den Themenfeldern.
Gregor, es ist genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe noch nicht mal die Hälfte meiner Fragen gestellt. Ich fand die Antworten von dir alle toll, großartig, spannend und auch informativ. Und hoffe einfach ganz inbrünstig, wir haben mit deinem Besuch hier so viel Leuten Lust gemacht, sich das Ganze irgendwie anzuschauen, zu erleben, zu kaufen oder hinzugehen. Ich fasse mal ganz fix zusammen. Das Buch The Polar Silk Road vom Fotografen und Künstler Georg Seiler erschien im Kehrer Verlag. Es umfasst 272 Seiten mit 143 Farbabbildungen und 15 Karten. Alles auf Deutsch und Englisch und kostet 58 Euro. Die Ausstellung mit gleichem Titel startet jetzt am Freitag in der Alfred-Erhardt-Stiftung in der Auguststraße 75 und geht noch bis zum 2. April. Es gibt auch Führungen und Gespräche rund um die Ausstellung, auch mit Gregor. Und das finden Sie alles komplett aufgelistet unter aestiftung in einem durch.de. Magst du ganz kurz, wenn du das ganz fix sagen kannst, sagen, was ist ein nächstes Projekt? Beschäftigst du dich schon mit was Neuem?
Ja, ich bin schon konkret dran, aber es ist
du darfst es noch
zu
nicht
früh,
sagen.
Zu früh. Das
Versprich mir, dass du wiederkommst.
Sehr gerne, ja. Vielen
Toll.
Dank.
Dann freuen wir uns da jetzt schon drauf und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß, weil ich mir sicher bin, wir haben Ihnen Lust drauf gemacht. Viel Spaß mit Buch und Ausstellung von Gregor Seiler unter dem Titel The Polar Silk Road. Danke für deinen Besuch.
Dankeschön.